Guten Morgen miteinander. Haben wir eine Schmunzelerfahrung, die der Reini vom Jahreslos gesagt hat. Vor einem Jahr habe ich auch eins gezogen. Bei uns in der Gemeinde, Schaffhausen. Und da hat es geheißen, dass Gott mich bei meiner rechten Hand nehme und begleite. Und am 9. Januar habe ich den rechten Arm gebrochen. Also so ein Vers, den sie gezogen haben, ist kein Orakel. Es geht dann gut das Jahr oder es geht schlecht das Jahr. Ich geniesse es immer wieder. Der Vers, den ich züche, der kommt immer unter meine Schreibmappe auf dem Pult, wo ich arbeite. Und dann kommt er jemanden wieder führen und erinnert mich an Gottes Treue. Im Oktober 2007 bin ich das erste Mal da gewesen. Das sind jetzt 12 Jahre und 2 Minuten. Ich habe extra nachschauen heute Morgen. Ich habe schon 20 Mal predigt bei Ihnen. Das ist jetzt die 21. Ich könnte jetzt fragen, ist etwas geblieben? Ich habe mir überlegt beim Vorbereiten, ich wüsste nicht mehr mal mehr, was vor 14 Tagen bei uns der Prediger predigt hat. Aber es gibt so kleine Highlights. Manchmal legt Gott seinen Finger auf irgendeinen Punkt, wo er möchte, dass man ihn mit heimnimmt. Und so habe ich auch den Thomas verstanden, vorhin beim Heimfahren, dass man noch ein bisschen darüber vertieft redet, über das, was wir erlebt haben. Ja. Hoppla. Jetzt ist wieder weg. Ah ja, gut. Ein Jahr zum Vergessen wäre eine negative Ausgangslage. Wir haben ja alle ein Jahr hinter uns mit Höhepunkt und mit Tiefpunkt. Und wenn Tiefpunkt überwiegt, dann denkt man, oh nein, das Jahr will ich nicht nochmal erleben. Vielleicht haben Sie so einen Tiefpunkt erlebt und je tiefer eine Verletzung geht, desto schwerer ist es, das zu überwinden. Meint, dass ich einem von den Zeugnissen vorhin gehört. Wenn die Verletzung so tief geht, dass ich nicht einfach sage, ja, ich vergib das schon, sondern einen Prozess auslöst, dann gibt es manchmal so Jahre, wo man lieber würde vergessen. Und dem möchte ich ein bisschen nachgehen. Jahresende ist ja einmal gern eine Zeit, wo man Bilanz zieht. Was ist gut gewesen, was ist nicht so gut gewesen. Und ich habe letzte Woche habe ich 2 Sachen gerade so auf den Tisch bekommen, die ich gefunden habe, das nehme ich mal schnell mit. Der Rundbrief von der Stadtmission von Mendrisio. Die erleben Grosses dort, die Gemeinde wächst und sie werden dann erkannt, auch von den Behörden und so. Die haben Bilanz gezogen, geschaut, was ist gut gewesen und was ist weniger gut gewesen. Und gestern ist das da gekommen. Das war unser Jahr vom Fontis Verlag 2019. Ihre Bestseller aufzählt, was alles am besten gelaufen ist von den Büchern, die sie verkaufen. Aber es sind nicht nur die, also die fromme Seite, sondern auch die weltliche Seite, zücht Bilanz. Und ich habe da 4 Beispiele schnell mitgebracht. Bekannt ist ja, was SRF Meteo einmal macht. Also gestern hat es zum Beispiel gesagt, es war ein viel zu warmer Dezember gewesen. Dabei frieren wir ja manchmal auch schon. Aber für Meteorologen ist das viel zu warm gewesen. Und es gibt dann so genauere Angaben, Temperaturentwicklung von 1880 bis heute. Und die roten, die sind alle bei uns. Also ich bin kein Verfechter von den Klimademonstrationen, aber es macht einem schon ein bisschen zu denken, wenn man das so immer wieder hört. Was soll das bedeuten? Und dann gibt es Wissenschaftler, die sagen, die Schwankungen, die jetzt immer auch schon gegeben. Im Mittelalter oder noch früher. Und wenn sie trösten, und dann laufen die Jungen wieder auf die Straße und demonstrieren, und dann muss man sie doch ernst nehmen. Und wenn Greta auftritt vor der UNO, dann muss man sie doch ernst nehmen. Das sind so Entwicklungen, die einem ein bisschen Sorgen machen. Oder die Börsenkursentwicklung, Auch das ist natürlich ganz wichtig, vor allem wenn Zinsen bei Null sind. Dann geht man auf Aktien. Und meine Frau und ich haben gestern gesagt, Aktien kaufen wir nie. So hocke ich die ganze Zeit vor dem Bildschirm und schaue, ist meine Aktie gestiegen oder gefallen. Dann haben wir halt keinen Zins mehr. Ja, nur solange sie uns nicht noch Negativzinsen belastet, dann geht's. Oder nochmal jemand, das ist das, was ich erwähnt habe, Friday for Future. There is no planet B, ist dort rechts. Also wir haben keinen zweiten Planet. Haben sie ein Ding als Transparent, wo sie mitgeschleicht haben. Das sind so auch Bilanzzüge. Was ist alles gelaufen letztes Jahr? Ich habe nachher ein bisschen weitergeschaut im Internet und ich könnte Ihnen eine ellenlange Liste vorlesen, die gelaufen ist. Zum Teil musste ich überlegen, ist das wirklich letztes Jahr gewesen? Notre Dame in Paris. Ist jetzt hier vorletztes Jahr oder letztes Jahr abbrennt? Sie ist im April abbrennt. Also so kurz ist unser Gedächtnis. Das läuft so vorbei, auch wenn es einem hier ganz stark bewegt hat, dass es die Kathedrale nicht mehr gibt und so weiter. Also es gibt beigewisse Sachen, wo Leute Bilanz gezogen haben. Unter anderem hat IDEA Deutschland Bilanz gezogen von den Astrologen. Prognosenpleiten der Astrologen, haben sie es überschrieben. Zum Beispiel hat eine Hellseherin in den USA den Rücktritt von Donald Trump prophezeit, in dem Jahr, wo vorbei ist. Oder andere haben prophezeit, dass der Donald Trump Opfer von einem Attentat werde. Jetzt kommt es darauf an, wie ernst man die Astrologen nimmt. Wenn jetzt jemand würde mir sagen, du wirst das Jahr sterben oder nächstes Jahr. Was mache ich mit dem? Haben ja nie recht, die Astrologen. Die erzählen etwas und möglichst vage. Die Sängerin Helene Fischer könnte sich irgendwann wieder mit dem Florian Silbereisen verbünden und so weiter. Also Blödsinn, wo da erzählt wird. Und die Leute glauben es scheinbar zum Teil. Es ist gut, wenn man mal ein bisschen Fachleute hat, die da etwas oben abholt, wo man eigentlich gar nicht sollte glauben. Ja, die Frage ist natürlich, warum ziehen wir eigentlich Bilanz? Wenn ich zurückschaue, sage ich jetzt etwas, wo ich gross rauskomme? Also alle finden, wow, der hat einen starken Glauben. Oder sage ich etwas Negatives? Wenn ich über mein Leben muss referieren, das kommt etwa in den Seniorenkreis vor. Jetzt habe ich 51 Jahre, stand jetzt im Dienst von Jesus. Dann kommen zuerst die Sachen, die gelungen sind, und nachher kommt eine ganze Reihe von 8 Punkten, die nicht gelungen sind. Meine Erfahrung ist, die machen den Leuten mehr Mut als das, was gelungen ist. Was bei dir? Ja, naja, du hast da übertrieben. Und dann sehen sie Fakten, die tatsächlich passiert sind. Leute, die ich verletzt habe, zum Beispiel. Verhältnisse, die abeinander sind, gewesen sind, wo ich jetzt im Ruhestand anfange, wieder aufzuschaffen mit diesen einzelnen Personen. Leute, die mich verletzt haben. Und je näher einem die Person gestanden ist, desto tiefer geht es. Ich kann mich an einen Fall erinnern, wo mir die Fähigkeit abgesprochen worden ist, dass ich die Gemeinde leiten könne. Ich sei nicht in der Lage, ich sei überfordert. Und daraus ist ein riesen Knatsch entstanden, nicht weil ich mich gewehrt habe, sondern weil andere Sachen passiert sind. Und dann ist der das behauptet hat, hat dann gekündigt, ist gegangen. Und wir haben einander nicht mehr so gern gehabt, wie man sollte. Und dann haben wir uns versöhnt. In einem Restaurant sind wir zusammengesessen und haben die ganze Entwicklung nochmal angeschaut und haben einander vergeben und dann können miteinander beten. Das sind jetzt 15 Jahre her. Ich habe gemerkt, dass es ein Unterschied ist mit dem Kopf vergeben oder mit dem Herz. Mein Kopf habe ich ihm sofort vergeben. Ich habe gewusst, so steht es in der Bibel. Wir sollen vergeben. Sonst wird uns auch nicht vergeben. Folglich mach ich es. Aber da im Herz hat es halt doch gewurmt. Warum hätte er müssen? Und dann habe ich müssen auf Deutschland in Stuttgart lang Aufenthalt gehabt. Ich habe ihm geschrieben, bist da, er wohnt in Deutschland, nein, jetzt nicht mehr, er wohnt in Stuttgart, hat in Stuttgart gewohnt, bist da, ich würde gerne noch mal mit dir zusammensitzen. Und dann ist er am Bahnhof gekommen und dann haben wir noch mal ein langes Gespräch gehabt dort. Und ich merkte dann, das hat jetzt etwas ausgelöst. Vermutlich geht es ihnen ähnlich. Man kann sagen, ja, ich habe ihm schon vergeben. Und nachher holt er im Vergangenheit plötzlich wieder auf und man muss es noch mal machen. Schlaflose Nächte zum Beispiel, wo Sachen auftauchen. Nochmal vergeben. Und ich habe gemerkt, die beste Art von Vergebung ist, dass ich bitte, dass Gott die Person segnet. Nicht nur ich vergibe ihr, sondern Gott, segne du den, segne du die und mach aus ihrem Leben etwas Wunderbares. Und das tut mir gut. Dann werde ich entlastet. Ich habe es Gott abgegeben. Und er macht es schon richtig. Warum ziehen wir Bilanz? Eins ist sicher eine nüchterne Bestandesaufnahme. Was ist gut gewesen? Sollte eigentlich Dankbarkeit auslösen? Und was ist nicht so gut gewesen? Was würde ich heute anders machen? Sind wir in der Gefahr natürlich von den guten Vorsätzen. Ich habe es schon mal erzählt in einer Predigt. Ich habe vor einem Jahr mir vorgenommen, ich mache pro Tag 10'000 Schritte. Das war dann ein schwerer Entschluss gewesen. Ich muss pro Tag 2 Stunden einsetzen, um 7 Kilometer zu marschieren. Ich habe es geschafft. 11'000 ist der Tagesdurchschnitt. Für mich ist ein Grund von Dankbarkeit. Mein Herz dankt mir. Ich hatte ja einen Herzinfarkt gehabt, vor 4,5 Jahren. Und dort haben sie mir gesagt, wenn das Beste, was sie tun können, für ihr Herz, einfach laufen. Eine Busstation früher noch aussteigen oder später einsteigen. Heute Morgen bin ich auf Schaffhausen runtergelaufen, 5'000 Schritte auf den Bahnhof. Das tut dem Herz gut. Ich habe kein Herzproblem mehr seither. Ja, das ist nüchterne Bestandesaufnahme. Und das Zweite wäre dann, gibt es echt noch Verbesserungsmöglichkeiten, wo ich etwas anderes machen könnte. Und zwischen ihnen, wer 2019 gut abschliessen will, ist auf Gnade angewiesen. In jedem Fall. Es gibt keinen einzigen Menschen in diesem Raum, keinen einzigen, der auf Gnade verzichten könnte. Hat mir mal einer erzählt, jetzt sei er doch in einem Gottesdienst gewesen, da habe ich einem Ältesten ein Zeugnis gegeben und er hat gesagt, vor euch steht einer, der seit 36 Jahren nicht mehr gesündigt hat. Dann hat der, der es erzählt hat, gesagt, aber dann hat er jetzt. Stolz ist auch Sünde. Unsere Wertung vielleicht ein bisschen weniger gravierend als ein Ehebruch, aber ist auch Sünde. Neid, Eifersucht, wenn einer besser ist als ich, ist auch Sünde. Das muss auch raus. Ja. Gehen wir zum Zweiten, der Paulus. Auch der Paulus hat Bilanz gezogen. Und jetzt bringe ich Ihnen 3 Bibelstellen, wo Sie werden staunen. Paulus ist ja für uns weit oben. Das ist der Missionar. Der hat doch grosses Gleiches für das Reich Gottes. Und wenn wir die Bilanzstelle von Paulus suchen, dann ist er nicht immer besser geworden, sondern immer schlechter. Er hat am Anfang von seinem Dienst, und zwar im 1. Korinther 15, Vers 9, das ist die Stelle, die ich gerne mit Ihnen noch etwas genauer anschauen würde. Dort sagt er, ich bin der geringste der Apostel. Der 1. Korintherbrief, den hat er ziemlich am Anfang von seiner Dienstreise geschrieben. vermutlich auf der dritten Missionsreise, so ums Jahr 55. Ich bin der geringste unter den Aposteln, aber wenigstens bin ich noch ein Apostel. Die zweite Stelle, die steht im Epheserbrief, Epheser 3, Vers 8. Ich bin der geringste unter allen Christen oder Heiligen, heißt beim Luther, unter allen Heiligen. Jetzt ist er schon eine Stufe abgestiegen. Er sagt nicht mehr der schlechteste von den Aposteln, sogar wenn ich auf die Ebene der normalen Christen bin, bin ich der geringste. Der Epheserbrief, den hat er in einem Gefängnis geschrieben, vermutlich in Caesarea, möglicherweise auch in Rom, also etwa um 60 kommen, könnte man annehmen. Und die dritte Stelle, die ist noch schlimmer. Ich bin der schlimmste Sünder. Sagt er, 1. Timotheus 1,15. Und der 1. Timotheus und der 2. Timotheus hat er gegen das Ende von seinem Leben geschrieben. Ich bin der grösste Sünder. Und diese drei Stellen, die haben bei mir dazu geführt, dass ich das thematisiere. Wie haben wir es denn mit unserer Vergangenheit? Wie kommt ein Paulus 30 Jahre nach seiner Bekehrung, vielleicht etwa, wie kommt er dazu, dass er immer wieder sich selber an seine Vergangenheit erinnert? Sollten wir den Sünden, die vergeben ist, nicht vergessen? Es heisst doch, dass Gott unsere Sünden nicht mehr erinnert. Er wirft sie ins Meer, was am tiefsten ist. Und wir bringen sie immer wieder führen. Auch ein Paulus. Ich lese jetzt diese Predigtstelle, 1. Korinther 15, Vers 9 und 10. Das ist ein Auferstehungskapitel. Da zählt der Paulus zuerst alle Leute auf, die Jesus gesehen haben nach Ostern. Und am Schluss sagt er, zuletzt ist er auch mir erschienen, als einer unzeitigen Geburt. Und dann schreibt er, denn ich bin der Unbedeutendste unter den Aposteln und eigentlich nicht wert, ein Botschafter Jesu oder ein Apostel zu heißen. Denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Alles, was ich bin, bin ich allein durch Gottes Gnade. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Paulus, wie kommst du dazu, so zu reden? Und er ist nicht der Einzige unter den Grossen. Vergangenheit, bewusst ins Auge schauen, haben auch andere Grosse gemacht. Ich lese zur Zeit das neueste Buch über den Martin Luther. Ist gerade der Herbst erschienen. Ich kenne eigentlich die Biografie von Martin Luther relativ gut. Es sind ja schon viele Bücher auf dem Markt. Aber jetzt das hat mich gepackt vom Metaxas. Der hat schon ein Buch über Bonhoeffer geschrieben und über Wilberforce. Und ich habe sie alle gelesen. Und jetzt heisst es über den Martin Luther, und jetzt bin ich gerade bei einer Stelle, wo der Martin Luther mit 44 massivste Anfechtungen überkommt. Plötzlich nicht mehr sicher ist, dass er überhaupt gerettet ist. Zumindest in der Reformation, wo er dringend nötig war, ist er am Boden gelegen. Der gejammert. Hat seinen Seelsorger aufgesucht und gesagt, du musst mir helfen, dass ich wieder auf die Beine komme. Ein Luther, Martin Luther. Oder ich habe das Zitat mitgebracht von Calvin. Calvin ist ja der Genfer Reformator, ganz ein grosser auch in der Kirchengeschichte. Und der hat 3 Monate bevor er gestorben ist, er ist mit 55 gestorben, der Calvin in Genf, 3 Monate vorher hat er Folgendes in einem Referat gesagt. Achtet mal drauf. Ich habe viele Schwächen gehabt, die ihr ertragen musstet, und selbst all das, was ich getan habe, ist im Grunde nichts wert. Die schlechten Menschen werden diesen Ausspruch bestimmt ausschlachten. Aber ich wiederhole noch einmal, dass all mein Tun nichts wert ist und ich eine elende Kreatur bin. Ich kann allerdings wohl von mir sagen, dass ich das Gute gewollt habe, dass mir meine Fehler immer missfallen haben und Gottesfurcht in meinem Herzen Wurzeln geschlagen hat. Ihr könnt es bestätigen, dass mein Bestreben gut gewesen ist. Darum bitte ich euch, dass ihr mir das Schlechte vergebt. Wenn es aber auch etwas Gutes gegeben hat, so richtet euch danach und befolgt es. Calvin, 3 Monate vor dem Tod. Ich weiß nicht, wie sie Bilanz ziehen über ihr Leben. Da gibt es Punkte, die nicht gut sind, garantiert. Und ich lade sie ein, der Vergangenheit bewusst ins Auge zu schauen. Der Paulus sagt, ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Es gibt Verdrängungsmechanismen, beliebte Verdrängungsmechanismen. Einer der beliebtesten ist, die anderen sind schuld. Die Älteren zum Beispiel, die haben mich misshandelt, vielleicht körperlich, vielleicht auch nur seelisch. Da sind Wunden vorhanden. Die sind schuld, dass ich so geworden bin, wie ich bin. Oder die Lehrer. Wenn ich bessere Lehrer gehabt hätte, hätte ich Matur dann auch geschafft. Aber die sind unmöglich gewesen. Oder die Umstände, wo ich aufgewachsen bin drin. Ich habe feine Eltern gehabt. Ich denke in grosser Hochachtung an meine Eltern. Sind beide gestorben. Meine Schwester, die hat einmal gesagt, so wie meine Eltern möchte ich dann im Fall nicht werden. Die gleichen Eltern. Die anderen sind schuld. Ich weiss nicht, wie genau sie die Rechtsprechung in der Schweiz verfolgen. Ein Wort, das mich jedes Mal massiv ärgert, kommt in letzter Zeit immer häufiger. Er ist schuldunfähig. Kürzlich ist der, wo Küsnacht, der, wo ermordet worden ist, ist der Mörder vor Gericht gestanden. Der hat sich volltrönt mit Drogen und Alkohol und hat dann seinen Freund umgebracht. Und der soll schuldunfähig sein. Da muss ich mich nur betrinken oder ein bisschen Drogen nehmen und dann kann ich mir alles erlauben, ich komme sowieso durch ein Gericht. Ich finde das katastrophal. Den Ausdruck finde ich katastrophal. Dass man so etwas auch berücksichtigt bei der Schuldzumessung, bei der Strafe, ist für mich logisch. Aber schuldunfähig, das gibt es nicht. Schuld ist da. Vielleicht bin ich einmal schuldig, dass ich meinen Körper ruiniert habe. Mit Drogen, mit Alkohol. Aber auch, dass ich den Menschen umgebracht habe. Wir neigen dazu, die Schuld immer anderen zuzuschieben. Ich allein bin für mein Leben verantwortlich. Ich allein. Und wenn jemand in unserer Mitte ist, der sagt, ich habe Mühe, meinen Eltern, ich kann die nicht lieb haben, dann sage ich, es gibt wenigstens einen einzigen Grund, wo wir dankbar sein für unsere Eltern, auch wenn die grosse Fehler gemacht haben vielleicht. Es gibt einen einzigen Grund, wo wir auf alle Fälle dankbar sein können, dass es mich gibt. Meine Eltern dürfen schöpferisch tätig sein, dass ich lebe. Und das ist doch ein Grund zur Dankbarkeit. Ich bin verantwortlich, was ich mache mit meinem Leben. Der Satz, den sollten Sie unbedingt mitnehmen. Nicht andere sind es. Natürlich sind sie auch die Schuld. Natürlich können sie nicht sagen, ja, nein, ich habe alles gut gemacht. Aber ich bin für mein Leben verantwortlich und sie sind für ihr Leben verantwortlich. Ein schlechter Vater, eine schlechte Mutter muss auch mal vor Gott stehen und gerade stehen für ihr Leben. Aber ich muss gerade stehen für mein Leben. Und darum habe ich das Zeugnis vorher so wichtig gefunden. Es geht auch darum, dass ich befreit werde von Sachen, die mich belastet haben. Der nächste Hauptpunkt, meine Vergangenheit vergessen, ist unmöglich. Ich bin, was ich bin, mitsamt meiner Vergangenheit. Ich bin das geworden, wo ich jetzt bin, mit all dem, was schief gelaufen ist und all dem, was gut gelaufen ist. Brutto, so wie ich jetzt bin, mit allem, was mich stört, vielleicht an meiner Figur oder an meinen mangelnden Gaben, die ich habe oder eben nicht habe. Ich bin so geworden. Und jetzt der entscheidende Satz. Wer um Vergebung weiß, kann sich leisten, dass seine Sünden ans Licht kommen. Ich muss meine Sünden nicht verheimlichen. Nicht so tun, wie wenn das dem Fall nie passiert wäre, sondern ich bin so. Und meine Erfahrung ist, dass meine schlechte Seiten, wo ich Vergebung bekommen habe, dass die mir in der Seelsorge schon x-mal geholfen haben bei anderen, die am gleichen krank sind. Ich kann mich erinnern, als ich meine Generalbeichte gemacht habe, so mit 21 oder 22, zu einem alten Verkündiger, zu dem habe ich Vertrauen gefasst, der hat mich so tief angesprochen. Und dann habe ich alle Sünden, die mir in den Sinn gekommen sind, habe ich mal aufgeschrieben und bin zu ihm gegangen. Und habe ihm angefangen zu erzählen, habe mich geschämt, wie nur etwas, geschämt, dass da alles falsch gekommen ist. Einige Sünden haben meine Sexualität betroffen. Und dann fragt mich der alte Mann doch, haben Sie auch schon Danke dafür, dass Sie ein Mann sind? Mitsamt der Sexualität? Und er sagt so unter anderem, ja, also, wer hat nicht Schwierigkeiten bis in der Vergangenheit? Ich habe sie auch gehabt. Aber wer um Vergebung weiß, der kann sich's leisten, dass Sünde ans Licht kommt. Wir können die Vergangenheit nicht vergessen, die ist da. Und falls ich sie will verdrängen, meine Vergangenheit, dann hat das gravierende Sportfolgen. Sie kommen dann immer wieder führen bei den unmöglichsten Momenten. Wir können unsere Vergangenheit nicht vergessen. Und jetzt kommt die Überraschung, wir dürfen die Vergangenheit auch nicht vergessen. Denn Vergangenheit ist ein Kapital, das ich kann schaffen damit. Ich habe es vorher gesagt, wenn ich bei den Senioren aufzähle, was alles schiefgelaufen ist für mich, dann kommen manchmal Leute, die sagen, oh, das hat gut da, dass sie auch so einer sind. Man neigt dazu, die Prediger ein bisschen aufzuheben. Natürlich haben wir den Vorteil, ich muss schauen, dass mein Leben in Ordnung ist, wenn ich in die EGA gehe und predige. Wenn ich mit einer Frau Krach hätte heute Morgen, hätte ich nicht können auf Kanzel, mal ich hätte schon können, aber ich hätte können predigen. Aber wenn es nicht in Ordnung gegangen wäre, wäre ich nicht gekommen. Es muss sauber sein bei mir, wenn ich gehe predige. Nicht um mich aufzuheben, sondern damit der Heilige Geist kann sein Werk durch mich tun. Wir dürfen unsere Vergangenheit nicht vergessen. So wie der Paulus hat sich selber immer wieder daran erinnert. was ich alles geleistet habe. Das alles ist natürlich nicht möglich ohne Golgatha. Ich kann nicht so fröhlich und frei über die negativen Sachen von meinem Leben berichten, wenn ich nicht um Vergebung wüsste. In dem Buch, das ich erwähnt habe, von Luther, wird dramatisch geschildert, wie er probiert hat, durch ständige Beicht sein Leben zu reinigen. Einmal hat er 6 Stunden aneinander beichtet. Und sein Beichtvater, er war hier Mönch in einem Kloster, sein Beichtvater, der hat fast nicht mehr ausgehalten. Wann hört er endlich auf? Er hat probiert, alle Ecken von seiner Seele auszuleuchten, wo wäre noch Sünde, die ich bekennen könnte. Und ist nicht zufrieden gewesen damit. Bis er Gnade von Jesus entdeckt hat. Römer 1, Vers 17, das war sein Bekehrungsvers, wo er gemerkt hat, wir kommen nicht durch Beicht zu Gott, sondern wir kommen durch Gnade von Jesus zu Gott. Jesus ist gestorben am Kreuz von Golgatha, damit wir uns nicht mit dem Krampf auf den Himmel aufheben, sondern damit wir ihm ausliefern können, was alles schief gelaufen ist. Und wenn ich meine Sünden bekenne, dann sagt Jesus, das sagt er eben nicht, das hätte ich jetzt von dir nicht gedacht. Jetzt bist du schon so lange im Glauben. Sondern er sagt, ich habe schon gewusst. Ich habe dich ja gesehen. Darum bin ich ja gestorben am Kreuz, auch für dich, verdammte Sünder. Und das führt vermutlich zum Höhepunkt von heute. Vergebung wischt unsere Vergangenheit nicht weg, aber sie macht sie erträglich. Den Satz, den müssen Sie mitnehmen. Vergebung wischt die Vergangenheit nicht weg, die ist da. Aber ich kann auf meine Vergangenheit zurückschauen. Erträglich, weil Jesus mir vergeben hat. Weil er mich reingewaschen hat. Und mein zweitletztes Gebet, wenn ich einmal auf dem Stuhl sitze, ist, Jesus, jetzt nimm alles weg, was dir im Weg stehen könnte. Reinige du mich. Und das letzte Gebet, und jetzt fülle mich mit dem Geist. Das sind meine 2 Gebete, die ich einmal so als Starthilfe brauche, bevor ich da raufkomme. Gnade sei das, sagt Paulus. Aus seiner Gnade heraus bin ich gerettet worden. Und da müssen wir mal ein bisschen stehen bleiben. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Ja, den Titel nicht vergessen, aber nimm den erst nach dem Vers. Gnade, was ist denn das? Gnade. Gnade ist ein Wort, das man nicht mehr so braucht. Höchstens bei der Begnadigung, wenn einer früher noch aus dem Gefängnis darf oder so. Begnadigung oder vielleicht kennen Sie das Lied Amazing Grace. Wunderschönes Lied, wo ja drin heisst, ich schlechte Kerl, ich habe seine Gnade bekommen. A wretch braucht er dort. A wretch, das ist ein niederträchtiger Kerl. Der hat Gnade bekommen. Unser Prediger in Schaffhausen, der hat einmal eine Definition von Gnade gebraucht. Die habe ich mitgebracht. Lohn ist, wenn ich bekomme, was ich verdient habe. Ein Geschenk ist, wenn ich bekomme, was ich nicht verdient habe. Gnade ist, wenn ich nicht bekomme, was ich verdient habe. Wunderschön. Also das ist eine herrliche Definition. Ich hätte verdient, dass Gott mich ablehnt. Mit all dem, was ich geleistet habe, könnte Gott sagen, ja, jetzt ist es vorbei. Du hast zu viel auf dem Kerbholz. Und man sagt es nicht, er vergibt. Aber Und das sagt der Paulus auch, Gnade kann vergeblich sein. Seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Jetzt wird es ein bisschen kritisch. Aber ich denke, ich muss das auch bringen. Gnade kann vergeblich sein, und ich habe ein paar Fälle aufgezählt. Wenn ich die Annahme verweigere, wenn ich zum Beispiel sage, ja, also der oder der ist dann schlimmer als ich, mit mir kannst du dann noch zufrieden sein. Für Gnade muss ich erkannt haben, ich bin ein unmöglicher Typ. Fragen Sie mal meine Frau, wenn ich schlecht aufgestanden bin. Ich kann unmöglich sein. Und ich brauche genauso Gnade. Jeden Tag neu, so schließe ich den Tag ab. All das, was heute wieder falsch gelaufen ist. Herr, vergib. Das Zweite, wenn Gnade vergeblich ist, wenn ich bewusst weiter in der Sünde verharre. Wenn ich Sünde entschuldige, ja, jeder macht einmal Fehler. Ich brauche Gnade von Jesus auch heute. Nicht für die grossen Sünden in den Augen der Menschen, sondern für die kleinen Details, die im Herzen sich abspielen. Der hat doch das E-Mail gescheiter behalten für sich als zu verschicken. Zum Beispiel. Wenn ich negative Gedanken aufbaue. Das Dritte ist, wenn ich nach Jahren immer noch unmöglich bin. Wenn es keine Veränderung gibt in meinem Leben. Ein Christ sollte wachsen im Glauben. Sollte wachsen auch im Beanspruchen der Gnade. Sollte nicht einfach dauernd die gleichen Fehler machen wie letztes Jahr schon. Ich habe es einmal gesagt in einer Predigt, ich bin jähzornig von Natur. Das ist etwas vom Schwierigsten, um unter Kontrolle zu bringen. Und ich ringe mit Jesus. Und er hat schon manches fertig gebracht. Das darf ich auch sagen zu seiner Nähe. Er verändert unser Leben. Und Gnade kann vergeblich sein, wenn ich mit falschen Prioritäten lebe. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Matthäus 6, 33, der Vers. Ja, wieder mal so schmunzeln vorhin, wo ich mich gezogen habe. Ist genau der. Matthäus 6, 33. Zuerst nach dem Reich Gottes. Das heisst nicht, ich muss Missionar werden oder ich muss Prediger werden, sondern im Beruf, wo ich bin, bin ich für Jesus. Bin meine Nachbarn, bin ich für Jesus da. Thomas hat ja das schöne Zeugnis gebracht. Eine Nachbarin, wo du ihn nicht den Weg finden oder durch den Kurs zu Jesus. Wunderschön. Gehen wir zum Schluss. Paulus sagt, seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Woher weiß das der Paulus? Nimmt er da nicht ein bisschen das Maul voll, wenn er sagt, ich habe mehr gearbeitet als Sie alle? Habe ich jetzt noch nie gewagt zu sagen. Wie kommt der Paulus auf so eine Aussage? Bei ihm sei denn im Fall Gnade nicht vergeblich gewesen. Ich habe auch hier noch mal ein paar Punkte aufgeschrieben. Das Erste ist, sein Leistungsausweis, der ist tatsächlich beeindruckend. Der Mann hat wirklich alles gegeben, was er hatte. Alles. Und zwar nicht nur die ersten paar Monate. So im ersten Feuer, ich bin zum Glauben gekommen, ich habe Jesus erlebt und jetzt gebe ich alles. Und so langsam erlahmt es dann. Sondern sein Leben lang hat er alles gegeben, was er hatte. Er ist Missionar geworden, nur durch Mithilfe von Barnabas. Der hat ihn geholt In Tarsus hat er ihn geholt und gesagt, ich brauche einen Missionar, komm nach Antiochia, komm helfen. Und nachher sind sie auf die erste Missionsreise, die beiden, auf Zypern und nachher in die heutige Türkei. Er hat Gemeinden gegründet, noch und noch, eine nach der anderen. Das Zweite, was mir auffallen ist, er hat das Interesse am einzelnen Mensch. Nicht nur pauschal, ich predige und nachher verschwinde ich gerade wieder. Soll ich mich ja auch nicht mehr fragen, ob das alles echt war, was ich gesagt habe. Sondern er hat Wellen gestört werden. Er hat sich mit Menschen umgeben. Er hat auf Privatleben verzichtet. Hat immer, mit einer Ausnahme, immer Leute um sich herum gehabt. Das hat für ihn geheissen, Jünger machen. Vorbild sein. Wenn man die Apostelgeschichte lesen, dann findet man eine einzige Stelle, wo er allein war. Ausser, wo er im Gefängnis war, natürlich. Aber sonst, wo er freiwillig allein war, wo er von Troas nach Assos gelaufen ist. Das sind etwa 50 Kilometer Luftlinie. Ganz allein. Er hat die Leute aufs Schiff geschickt. In Troas hat es einen Hafen gehabt und in Assos auch wieder. Die Leute aufs Schiff geschickt und ist ganz allein marschiert. Und als er in Assos angekommen ist, hat er gewusst, jetzt geht es ins Leiden. Hat er zu den Ältesten von Ephesus nachher gesagt, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Jetzt geht es ins Leiden. Für das hat er eine intensive Gebetszeit gebraucht, ganz allein. Sonst war er immer mit Menschen umgegangen. Und er hat die Theologie vom Neuen Testament maßgebend prägt. Nehmen wir den Römerbrief. Was ist das für ein Prachtstück, wo Jesus ihm geschenkt hat? Inspiriert durch den Heiligen Geist. Korintherbrief, die beiden. Und all die 13 Briefe, die er geschrieben hat. Wie hat er Theologie maßgebend prägt? Und darum kann er sagen, ich habe mehr geschafft als sie alle. Aber die Gnade, die er bekommen hat, die macht bescheiden. Aber nicht meine Leistung, sondern Gott selbst hat alles in seiner Gnade bewirkt. Das ist die Armut von einem Diener Gottes. Ich bin hierher gefahren mit dem Zug im Wissen, ich schaff's nicht. Ich kann zwar predigen, ich habe ein paar Seiten ausgedruckt, aber ich schaff's nicht. Wir können den besten Prediger da herholen, er schafft es nicht. Wir sind arme Schlucker. So hat übrigens der Luther sein Leben abgeschlossen. Man hat einen Notizzettel gefunden, einer von seinen letzten, vielleicht sogar der allerletzte. Wir sind Bettler, das ist wahr. So ist er gestorben. Am Schluss, Bettler. Ich bin Bettler. Wenn ich nicht wüsste, Jesus ist selber da, wie er es versprochen hat, ich glaube, ich würde aufhören zu predigen. Das hätte keinen Sinn. Aber, und das ist jetzt der Schlusssatz, bitte keine falsche Bescheidenheit. Wir, nicht nur wir Prediger, wir alle, wo wir jetzt da zusammen sind, wir sind Werkzeuge in der Hand Gottes. Wir sind Boten, die heute vielleicht den Auftrag haben. Achtet sie aufs Mittagessen. Wenn wir jetzt am schlimmsten beim Mittagessen, wie die Kinder schon draußen haben, wenn es dem Vater oder der Mutter schlecht geht, können sie noch den letzten Nerv ausreißen. Und was mache ich denn? Ich bin Botschafter von Jesus. Ich soll seinen Frieden hineinbringen. Das war einer von unseren Hauptanliegen in diesen Blockwohnungen, die wir hatten. Wir möchten, dass in unserem Block, wo wir wohnen, Frieden herrscht. Da muss man halt manchmal ein bisschen arbeiten dran. Aber wir haben es gut mit unseren Nachbarn. Keine falsche Bescheidenheit. Wir haben einen wichtigen Auftrag. Ich will noch beten. Herr, wir danken dir für deine Geduld mit uns, für deine Liebe, wo wir doch eigentlich unmöglich sind, so wie der Paulus sich als Schlimmster der Sünder bezeichnet hat. Aber du hast den Preis gezahlt am Kreuz von Golgatha. Und du bist mit uns im bisherigen Leben. Und du willst uns begleiten bis zum Schluss. Danke für deine Gnade. Danke für deine Vergebung. Und danke für deine Liebe, die auch heute gilt. Amen.